Ich freue mich, bei euch zu sein. Ist immer wieder schön. Heute möchte ich über die Eigenschaften Gottes reden. Gottes Persönlichkeit. Wenn ich mein eigenes Leben so ein bisschen betrachte, dann denke ich oftmals, warum bin ich so undankbar? Warum kommt so viel Klagen? Warum bin ich so unglücklich? Warum kann ich Gott nicht anbeten, immer? So wie der Paulus es auch sagt. Was ist mit meiner Freude? An was liegt es, dass in mir so wenig Freude ist? Und ich denke, es kommt oftmals darauf, dass ich blind bin für das, was Gott tut. Dass er da ist, aktiv ist, aber ich sehe es nicht. Er tut so viele Dinge und ich merke es nicht. Zum Beispiel, du verletzt dich in irgendeiner Weise und die Verletzung, die heilt, und mit der Zeit ist sie vergessen. Oder du kriegst einen Schnupfen und der Schnupfen geht weg. Es ist Gott, der in deinem Leben wirkt, aber im Geheimen. Heilung findet statt. Und ich denke, ich bin überzeugt, dass Gott viel mehr tut, als was wir uns überhaupt vorstellen können. Er tut viel mehr. Aber wir merken es nicht, wir sind blind. Wenn wir jetzt durch die Felder gehen und durch die Wiesen geht, jetzt kommt wieder der Frühling, die Blumen fangen an zu blühen. Da denkst du, wow, das ist Gott. Er tut es. Aber wie viele Menschen sehen es nicht? Oder wie viel, wenn ich mein eigenes Leben betrachte, laufe ich durch die Felder und schaue es nicht mal an. Er kleidet das Gras und die Blumen und ist alles so wunderschön. Ich habe diese Woche so denken müssen, wo es ein bisschen wärmer war, das tut ja so gut, dass mal wieder warm ist. Da freue ich mich. Aber sehe ich es, was er tut? Aber dann kommt auch das große Problem. Oftmals ist so, wir berauben Gott von dem, was er tut, und wir machen es zu eigen. Vor einige Jahre, da haben sie ja die Rondell da in Frommern gemacht. Und dann haben sie da ein großes Zeichen an der Straßenrand ist da gestanden. 6 Tage brauchte Gott, um die Welt zu erschaffen, und alles andere haben wir gemacht. Habe ich gedacht, wow, das ist vielleicht eine Arroganz. Wir machen alles andere, wir gestalten die Welt so, wie es uns gefällt. Und ist es wirklich auch so, wie es uns gefällt? Schauen wir die Kriege an, was machen wir da? Wir zerstören, wir bomben und wir machen alles kaputt. Ja, Gott hat die Welt erschaffen in 6 Tagen und wir machen sie kaputt. So etwa. Ist oftmals so, dass die Menschen, die Gott nicht in ihrem Leben haben wollen, für ihn kann er und darf er nicht existieren. Und das sind die ärmsten Leute, die es überhaupt gibt auf dieser Welt. Und das Interessante ist, Gott verteidigt sich nicht mal. Er macht da nichts. Und dann denke ich, Licht und Wahrheit brauchen sich nicht zu verteidigen. Das kommt irgendwann. Irgendwann stehst du im Licht, irgendwann stehst du vor der Wahrheit und dann musst du Rechenschaft abgeben. Die wirklich nach Gott suchen, die finden ihn auch. Die finden ihn. Die, die nicht nach ihm suchen, die können ihr Leben lang verbringen, nichts zu finden, nichts Gutes an Gott zu finden. Das war die Frage von vielen von diesen Menschen auch früher, waren die Fragen, was tut Gott? Das waren auch die Fragen von vielen Gläubigen, was tut Gott? Sehe ich es nicht? Und Gott tut's im Verborgenen. Mir gefällt der eine Vers da in, ich glaube, Jeremia, du hast mich im Mutterleib zusammengefügt, im Geheimen. So ein Gott dienen wir, so jemand. Und Gott, er macht's im Geheimen. Ich finde es interessant, weil der Hiob hat ja auch diese Frage gestellt. Gott, wo bist du? Ich meine, er hat ja sein ganzer Körper war ja voll mit irgendwelchen Geschwüre. Und dann kommt er zu Gott und sagt, wo bist du? Ich sehe dich nicht, was machst du? Da antwortet Gott, der Hiob, in Hiob 28, ja. Da antwortete der Herr Hiob aus dem Sturm. Wer ist es, der Gottes weisen Plan mit Worten ohne Verstand verdunkelt? Tritt vor mich hin wie ein Mann. Ich will dir Fragen stellen und du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich die Grundfesten der Erde legte? Sag mir's, sofern du Bescheid weißt. Weißt du, wer ihren Maß festlegte oder wer das Maßband über ihr ausspannte? Das ist die Frage, die Gott der Hiob stellt. Sagt, wo warst du? Siehst du es überhaupt? Jetzt steh vor mich hin, beweis es, sag mir's, wenn du so klug bist. Und es ist die gleiche Frage, stellt er uns auch jeden Tag. Sag mir's, wenn du so Bescheid weißt. Die Jesaja, der sagt auch oftmals, oder sagt da in Jesaja Kapitel 6, er sprach, geh und sag dem Volk, ihr hört meine Worte, aber ihr versteht sie nicht. Ihr seht, was ich tue, aber ihr begreift es nicht. Verschließe das Herz dieses Volkes, mache seine Ohren schwerhörig und verklebe ihnen die Augen. So wird es mit seinen Augen, so werden sie mit ihren Augen nicht sehen und mit ihren Ohren nicht hören und mit ihrem Herz nicht verstehen. Und wieder umkehren und noch geheilt werden. Da denke ich, da liegt der Fehler. Meine eigene Blindheit, meine eigene Taubheit, wenn ich ein bisschen mehr sehen würde, wenn ich ein bisschen mehr hören würde, dann wäre ich geheilt. Dann würde ich Heilung empfangen von Gott. Und so ist es auch. Aber Gott tut alles im Geheimen. Und wenn ich ihn nicht suche, dann finde ich ihn auch nicht. Gott wirkt im Geheimen. Ich finde es so interessant, wie wo damals Jesus in die Welt kam, da hat es nicht rumpesaunt, sein Sohn kommt. Jesus kam in die Welt als kleines Baby und wurde im Stall geboren, weil keiner irgendwas sah. Die Weisen aus dem Morgenland, die sahen einen Stern und dachten, da muss was sein, da muss was sein. Da ist Gott am Werk, da ist was Besonderes. Komm, wir folgen den Sternen, das müssen wir sehen. Und so machten sie sich auf und sie fanden Jesus. Die Hirten, die erwarteten auch, dass ein Retter kommt, ein Messias kommt. Und Gott begegnete sie. Sie waren offen. Sie hatten ein Herz, das empfangen konnte. Und so soll es auch bei uns sein. Wenn Gott wirkt, müssen wir aufmerksam sein auf das, was er tut. Sonst geht's vorbei und wir sehen es nicht mal. Ich finde es auch so interessant, wie es Elia ging, da auf dem Berg. Ja? Nee, das ist der andere Vers, auch aus Jesaja. Das ist auch das Blinde, wo wir so sehen. Er wurde verachtet und von Menschen abgelehnt. Ein Mann des Schmerzens, mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutet uns nichts. Und deshalb geht die Heilung an uns vorbei. Und dann kam die Begebenheit von Elia. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Gott war da. Nicht im Sturm, nicht im Feuer, im leisen Säuseln. Und so ist es auch in unserem Leben. Gott kommt zu uns. Und wenn wir bereit sind, ihn zu hören, dann hören wir ihn. Aber nicht im Sturm und nicht im Feuer, nicht im, was weiß ich, sondern diese kleine Stimme, die Gott benutzt, um mit uns zu reden. Das Schöne ist, Jesus, er zeigt uns den Weg. Er zeigt uns, wie Gott wirkt. Er kommt zu uns und er sagt zu uns hier in Matthäus Kapitel 6, wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her mit Posaunen verkünden, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du den Armen etwas gibst, sollte deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Was du gibst, soll im Verborgenen bleiben. Dann wird der Vater, der ins Geborgene sieht, dich belohnen. Dieser Vers, diese drei Verse, habe ich gedacht, genau das ist das, wie Gott wirkt. Im Geheimen. Wenn er dir was Gutes tut, dann posaunt er es nicht und läutet die Glocken und blast die Posaune, sondern er tut es für dich im Leisen, im Versteckten. Ich habe so gedacht, denke mir, wenn man diese Verse ein bisschen umändert, dann sieht man, wie Gott wirkt. Wenn Gott zum Beispiel den Armen etwas gibt, lass es nicht vor dir her mit Posaunen anklingen. So wirkt Gott. Wenn Gott den Armen etwas gibst, soll die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. So macht's Gott. Und so will er, dass auch unser Charakter ist. Er will, dass wir seinen Charakter annehmen. So die Dinge tun, wie er es auch tut. Er bläst keine Trompete und er läutet nicht die Glocken. Aber wenn wir heutzutage in unsere Gesellschaft reinschauen, dann ist Werbung sehr, sehr wichtig. Da öffnest du die Zeitung, schon kommt Werbung. Da fahrst du durch die Straßen, Werbung. Überall ist Werbung. Fernseh einschalten, Werbung. Radio, Werbung. Überall kommt die Werbung. Ich kann es besser. So, nach diesem Motto. Ein großes Zeichen, ein großes Plakat. Letzte Woche haben wir gewählt. Hä? Was haben wir nicht alle für wunderbare Bilder gesehen von irgendwelchen Leuten, die es richtig gut kennen. Und wo war Gott? Vergesser. Nirgends. Und das ist das Problem. Der moralische Verfall unseres Volkes zerstört uns. Wir bringen es im Fernsehen, im Radio. Gott benutzt das Internet nicht. Er braucht auch nicht KI. Er ist klüger als KI. Er braucht auch nicht Facebook und TikTok und YouTube und Telegram und wie sie auch alle heißen, wo man Thumbs up geben soll, gell? Er ist kein Influencer. Heutzutage ist ja der große Renner, Influencer zu sein, gell? Ich bin Influencer, ich habe so, was weiß ich, wie viele Followers. Und die stehen alle bereit und geben mir Thumbs up. Oder läuten die Glocke oder was weiß ich, was sie nicht alles tun. Aber Gott sucht es nicht. Er macht es im Geheimen. Wenn Gott dir Gutes tut, tut er es im Geheimen. Er posaunt es nicht rum. Jesus hier spricht, wie Gott es tut. Er tut es im Geheimen, im Verdeckten, versteckt. Und dann denke ich oftmals, und erwartet er ein Dankeschön? Oftmals kriegt er nicht mal ein Dankeschön. Das Interessante ist hier, was Jesus hier sagt über deine linke Hand und deine rechte. Im Orient und auch in die afrikanische Kultur ist die rechte Hand sehr wichtig. Die rechte Hand ist die Hand, die sauber ist. Mit der linken Hand macht man die ganze Drecksarbeit, mit der rechten Hand, da macht man die saubere Arbeit. Und so ist es auch hier. Das ist auch das, so wie es Jesus auch hier meinte. Die rechte Hand ist die Hand, die dich segnet. Die linke Hand ist die Hand, die dich nicht segnet, die dich verflucht. Wenn du zum Beispiel jetzt eingeladen wirst in Kenia und du sitzt um den Tisch rum, dann kommt erstmal Wasser und dann musst du deine Hände waschen. Das finde ich auch gut, gute Sache. Und dann tust du deine Hände waschen, dann kommst du dann mit dem Krug und dann solltest du mit der rechten Hand essen. Weil wenn du mit der linken Hand isst, dann denken sie, was irgendwie stimmt da was nicht. Wer mit der linken Hand isst, ist nicht ganz koscher. Man redet manchmal von den Leuten, die links sind, gell? Oder link. Kommt es vielleicht von dem? Man schüttelt die Hände mit der rechten Hand. Wenn dir jemand dir die linke Hand gibt, dann denkst du, okay. Man sagt dann, schön, es kommt von Herzen. Wirklich? Weiß nicht. Sehr interessant, was die Bibel darüber sagt. Ich habe kurz reingeschaut in mein Dings, in meiner Konkordanz. Die rechte Hand, also da hat es einen Haufen Verse. Mann, oh Mann, und was die rechte Hand nicht alles tut und was die linke Hand tut. In 1. Mose Kapitel 48, da kommt ein interessanter Vers. Da nahm er Ephraim an die Hand, an seine rechte Hand und Manasse an seine linke und stellte sie vor Jakob. Jakob sollte sie segnen. Und der Josef hat es so eingerichtet, dass der Manasse, der Erstgeborene, zur rechten Hand vom Jakob kommt und der Ephraim zur linken Hand. Und er sollte sie segnen. Und dann stellt er sie, die zwei Jungs, vor der Jakob. Und was macht der Jakob? Er überkreuzt seine Hände. Und das passt dem Josef gar nicht. Er sagt, nein, so geht's nicht. Das ist der Erstgeborene. Er soll den Segen haben. Und der Jakob sagt, ich mach's schon so, wie ich's will. Und segnete den Ephraim mit der rechten Hand und der Manasse mit der linken Hand. Und dann denkst du, warum bringt Gott das in die Bibel? Er will da was sagen von der rechten Hand. Und deshalb sagt Jesus hier, lass deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut. Lass deine Linke die Hand, die eher zurückhält und geizig und ist und böse ist, und nicht wissen, wie du die Person segnest mit der rechten Hand. Gott segnet mit der rechten Hand. Finde ich auch interessant. Matthäus, da kommt wieder so eine Schriftstelle. Das finde ich auch sehr interessant. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen. So wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Wenn du die Schriftstelle weiterhin liest, sagt hier, dann sagt er zu den Schafen, ihr seid gesegnet. Zu den Ziegen sagt er, weg, ich möchte aus meinen Augen, ich will nichts von euch sehen. Die rechte Hand und die linke Hand. Und so ist Gott, er kommt zu dir mit der rechten Hand, lässt die linke nicht wissen, was die Rechte tut, wie er dich segnet, wie er Gutes dir tut. Finde ich echt interessant. Ich habe jetzt erst die drei Verse, aber der erste Vers habe ich weggelassen. Jetzt kommt der erste Vers von diesem Abschnitt, Matthäus Kapitel 6. Das sagt Jesus. Ja. Nehmt euch, hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Jesus fängt hier mit einer starken Warnung. Hütet euch. Passt auf. Seid vorsichtig. Hier kommt eine Falle. Hütet euch. Weil hier verliert er alles oder gewinnt ihr alles. Hütet euch. Studiert diese Situation in deinem Leben. Es könnte dein Untergang sein. Es könnte deine Zerstörung sein. Deshalb hütet euch, sagt Jesus. Da würdest du am stärksten beraubt. Wenn du deine Frömmigkeit zur Schau stellst. Hier beweist sich, wen du dienst. Den Menschen oder Gott selbst. Hier musst du deine Verteidigung aufstellen und dich in Acht nehmen. Ich habe so denken müssen, das ist genau dieser Punkt von der zweiten Versuchung von Jesus. Da kommt Jesus, ich habe jetzt die zwei Texte einfach zusammengetan. Da kommt Jesus und der Teufel kommt zu ihm und sagt, und nimmt ihn und stellt ihn auf der Spitze des Tempels. Aber warum des Tempels? Weil dort viele Menschen sind. Das sind die ganze Fromme. Das sind die ganze Menschen und die möchten sehen. Und dann sagt der Teufel zu Jesus, schmeiß dich runter. Denn die Bibel, denn die Schrift sagt, er wird seine Engel schicken. Und dir passiert nichts. Also du kannst da runterspringen und ist alles okay. Dann sieht die Menschheit, was du für ein Mann bist. Hört sich ein bisschen an wie Superman, gell? Superman oder Batman oder ich weiß nicht, wie die ganze Helden heißen. Ja, wenn du das tust, dann werden dich Leute, die Menschen respektieren. Dann werden sie sagen, ja, das ist ein Mann. Und Jesus sagt, nee, Gott tut's im Geheimen, ich auch. Ich weigere mich, diese Versuchung einzugehen. Und dann in Johannes Kapitel 7, Vers 2 und 3, da ist das Laubhüttenfest und die ganze Juden, die damals in Judäa und in Galiläa wohnten, mussten nach Jerusalem, um sich Gott zu präsentieren. So war das Gesetz. Du sollst nach Jerusalem gehen, um dich zu präsentieren. Laubhüttenfest war eine der drei wichtigen Feste, wo man nach Jerusalem gehen musste. Das zweite war das Passa und das dritte war Pfingsten. Die drei Feste, da musstest du nach Jerusalem. Und auf jeden Fall kommen seine Brüder zu Jesus und sagen, ha, du musst doch den Leuten zeigen, wer du bist. Du bist doch wer, oder? Du da kannst doch die ganze Wunder tun, da kannst doch wirklich zeigen, wer du bist. Und Jesus sagt, nee, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Das finde ich interessant, wie Jesus hier antwortet. Weil Jesus sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Welche Zeit wäre dann die richtige Zeit? Die richtige Zeit ist, wenn Jesus nach Jerusalem geht und ans Kreuz geht. Das war die richtige Zeit. Da haben sie den Menschensohn gesehen. Also, wenn du deine Gaben gibst, der eine Vers hier, finde ich sehr interessant, da. Nehmt euch in Acht, wenn ihr Gutes tut. Das Wort Gutes tut heißt so viel wie Gottesdienst. Wenn du dein Dienst an Gott tust, nimm dich in Acht. Deine Taten der Barmherzigkeit, der Vergebung, wenn du Gutes tust, wenn du segnest, das, was dich vorantreibt, deine Motive, das, was dich treibt, um das geht's hier. Nehmt euch in Acht, wenn ihr Gutes tut, wenn ihr Gott dient. Um das geht's hier. Das sollt ihr nicht gesehen sein von Menschen. Aber hier sieht man, dass sehr viele das anders getan haben. Sie wollten von den Menschen gesehen werden und nicht von Gott. Gott war ihnen egal. Hauptsache die Menschen sehen mich. Wenn man die Menschheit so anschaut, dann kriegt man schon den Eindruck, also die meisten Menschen tun was, um gesehen zu werden. Das ist auch so interessant, wenn ich mit der Kendra unterwegs bin. Diese Woche war sie mit den Inliner unterwegs. Da sagt sie auch immer, Papa, guck, Papa, guck, Papa, guck, Papa, guck. Und ich denke, so soll es nicht sein. Schau mal, so, was weiß ich was, wie sie denn alles macht. Und dann ist sie Hecke reingeflogen. Da hat sie aber nicht gesagt, Papa, guck. Gell? Aber vielleicht hat sie was gelernt, weiß nicht. von Gott gesehen zu sein oder von den Menschen gesehen zu sein, um das geht's. Ich denke oftmals, wir sind wirklich komische Leute. Friedensnobelpreis, das wäre doch was. Oder auch nicht. Ja? Friedensnobelpreis. Oder wie heißen die Dinger da von Deutschland? Da? Diese Orden oder was? Ja, auf jeden Fall. Auszeichnungen, ja. Da gibt es doch so ein besonderer von Deutschland. Ich weiß es nicht, will mir es nicht, ist auch egal. Auf jeden Fall denke ich oftmals, Friedensnobelpreis, ist das nicht, das ist jetzt vielleicht extrem von mir, vielleicht ein bisschen extrem. Der Teufel belohnt den Teufel, dass er ein Teufel ist. Genau so ist es. Wer hat nicht schon alles den Friedensnobelpreis gekriegt, gell? Und man denkt, ich weiß es nicht. Das war wirklich der Teufel, der den Teufel belohnt, dass er ein Teufel ist. Die große Gefahr besteht darin, nehmt euch in Acht, wenn ihr Gutes tut, dann tut es nicht öffentlich, um damit bewundert zu werden. In diesem Fall dürft ihr nicht erwarten, von eurem Vater im Himmel belohnt zu werden. Dieses Wort belohnt zu werden heißt, er hat dir schon alles bezahlt. Es steht nichts aus. Er hat seine Schulden bei dir komplett beglichen. Das ist alles, was du kriegst, mehr nicht. Um das geht's hier. Er hat dich bezahlt im Vollen. Es besteht keine Schuld mehr von Gott in irgendwelche Weise. Gott schuldet dir nichts mehr. Du hast das gekriegt, was du will hast. Und dann denke ich oftmals, da verliere ich alles. Wenn ich meinen Gottesdienst zur Schau stelle, da verliere ich alles. Kann es auch sein, dass ich mehr als nur das verliere, als das, was vor Augen ist? Verliere ich zum Beispiel meine Ewigkeit, dass ich eines bei Gott bin? Verliere ich vielleicht mein himmlisches Heim? 1. Korinther Kapitel 3. Wenn nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn das Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität prüfen. Dann denke ich oftmals, was bauen wir nicht ein Haufen Zeug mit Stroh, mit Heu und mit Stubbel. Also, dass ich mein himmlisches Heim verliere, das wäre das ultimative Schlimmste, was ich mir jemals vorstellen kann. Dann nehme ich mich lieber in Acht und sage, nee, dann soll niemand meine Frömmigkeit sehen. Ich will nicht einst eingehen in die Ewigkeit mit nichts in der Hand. Und deshalb sagt Jesus hier, hütet euch, hütet euch. Entdeckt mal, was ihr für ein Motiv habt für das, was ihr tut. Warum tust du, wie du tust? Warum, wen gibst du wirklich den Segen mit deiner rechten Hand? Gott will, ist sein Herzenswunsch, dass wir eine große Belohnung haben. Eine große Belohnung. Ein ewiges Belohnung. Eine himmlische Belohnung. Ich habe mir so Gedanken gemacht, was will ich? Was will ich denn? Was ist es, was das Größte wäre, was ich kriegen könnte? Und ich denke, das Größte ist, wenn Gott sich selbst mir gibt und ich gebe mich selbst ihm. Ich glaube da, es gibt nichts Größeres, nichts Besseres. Das größte Belohnung, wir haben es ja heute Morgen gesungen, das größte ist Jesus, gell? Irgendwie sowas. Denn mit Gott hast du alles, ohne ihn hast du gar nichts. Er will, dass wir seinen Charakter annehmen, dass wir Gottes Charakter haben und dass wir alles im Geheimen tun, um nicht gesehen zu werden. Und dann denke ich, eine große Belohnung wäre, wenn er mir die Augen und die Ohren öffnet, damit ich ihn sehe. Weil dann fängt die Anbetung in mir an. Dann kommt die Dankbarkeit zu mir ins Herz. Dann denke ich, ja, ich sehe das, was du tust. Im Geheimen natürlich. Und dann kann ich mit Zuversicht in die Zukunft schauen und sagen, es erwartet mich eine Ewigkeit. Da ist alles gut. Alles gut. Gott von Angesicht zu sehen. Das ist es. Ich möchte noch beten. Ich möchte bitten, dass wir aufstehen. Herr, ich danke dir, dass du so groß, so mächtig und doch so vieles, alles im Geheimen tust. Du hast uns so gesegnet. Wir wollen sensibel sein für das, was du tust. Wir wollen das sehen, was du tust, damit wir dankbare Herzen kriegen, damit wir dich wirklich anbeten. Denn ohne dich sind wir gar nichts. Amen.